Wir wollen in der Predigt nochmal den grossen Lebensbogen anschauen. Weil wir sind überzeugt, unsere Idee, wie Familie aussieht oder Beziehung, die hat mega viel, die ist mega zentral verknüpft, wie unser Leben soll laufen. Und darum müssen wir starten mit dem Lebensfahrplan. Vielleicht ist ja das der Fahrplan, den ich gerade jetzt sagen werde, ist das der Fahrplan, den du im Kopf hast, wenn du an deine Zukunft denkst oder sogar an deine Vergangenheit. Vielleicht auch nicht, aber in jedem Fall, ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Fahrplan, den ich jetzt erzähle, der mega, mega einflussreich ist, der gerade für meine Freunde und meine Bekannte, die ich kenne, wirklich einflussreich ist für ihr Leben. Und ihr werdet sehen, der Fahrplan sieht auch sehr ähnlich aus wie die Predigtreihe. Das heisst, sogar für die Predigtreihe ist er sehr einflussreich. Also, wir kommen auf die Welt. Damit starten wir mal. Und dann irgendwann mal werden wir grösser und optimalerweise, also nach dem Fahrplan optimalerweise, lernen wir irgendjemanden kennen. Wir starten eine Beziehung. Vielleicht gibt es auf dem Weg noch eine Trennung und eine neue Beziehung und eine Trennung und eine neue Beziehung. Das geht vielleicht ein paar Mal so hier und her. Und dann finden wir die perfekte Person, verloben uns, heiraten, bekommen ein Kind, vielleicht ein zweites, vielleicht ein drittes, vielleicht auch ein viertes. Dann später werden wir alt und haben viele Großkinder und sind zu zweit glücklich. Aber das ist mehr vielleicht ein Thema für den Morgengottesdienst. Es gibt hier das starke Bild, dass das genau das ist, der Fahrplan, den ihr seht, das, was christliches Leben ausmacht. Die christlichen Parteien setzen sich genau für Leute ein, die das machen. Und ich habe das Gefühl, meine christlichen Freunde probieren sich noch viel mehr an den Fahrplan zu halten als meine säkularen. Wobei es bei beiden der Fahrplan im Kopf geht. Und es gibt zwar niemanden, der das so richtig so mir sagt, aber ich habe das Gefühl, dass so etwas ist im Kopf. Und das ist, wenn jemand würde euch sagen, das ist das Leben, so wie Gott sich gedacht hat, dann ist das nicht so weit von dem, was ich irgendjemand in mir glaube. Zumindest ein bisschen unbewusst. Und daran, das wollen wir von Anfang an klar machen, wenn wir ein bisschen rütteln. Heute. Und ich möchte dir zu diesem Fahrplan zwei Fragen stellen, gerade zum Anfang. Ist das, sollen wir uns an den Fahrplan halten? Ist das etwas, was wir sollen? Und ist es nützlich für unsere Lebensplanung, wenn wir uns den Fahrplan wie als Muster vor die Augen halten? Es sind zwei leicht andere Fragen, aber wir wollen beide uns nähern. Wenn wir uns fragen, ob das der Fahrplan ist, wo wir uns sollen daran halten, überlegen wir Christen und Christinnen oft, ja, ist das denn das, was Gott will von uns? Und da riskieren wir oft einen Blick in die Bibel. Und wenn du gern bibeltreu leben möchtest und aber auch sehr fest an den Fahrplan glaubst, dann glaube ich, ist der Blick in die Bibel wirklich ein Risiko. Weil, wenn wir uns fragen, wie ist das denn in der Bibel, dann sehen wir im Alten Testament, das nimmt man nicht unbedingt, um so Familienplanung zu betreiben. Da gibt es zwar Adam und Eva, dort ist ja noch irgendwie okay, aber dann kommen auch Abraham, David, Salomo, Hesekiel. Also so Mami, Papi, Kind und der Zollibesuch am Samstagnachmittag, das ist nicht so das klassische Programm vom Alten Testament. Und auch wenn man dann ins Neue Testament geht, ist es nicht so viel besser. Also der Paulus sagt so etwas über die Ehe, wo Teil von diesem Fahrplan ist, wie?
Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere.
Und vielleicht zeigst du dir ja, das ist sehr zurückhaltend von Paulus. Am liebsten wäre mir ja, das klingt sehr subjektiv. Für einmal ist der Paulus sehr zurückhaltend. Aber für den Paulus ist der Fahrplan, den vorher eingeplant hast, wirklich nicht so das, was ein christliches Leben ausmacht. Er sagt so, jo, wenn du das unbedingt willst, go for it. Später sagt er auch so etwas wie, also Sünde ist nicht, sich an den Fahrplan zu halten. Es klingt jetzt nicht mega toll, oder? Aber was sagt denn Jesus zur Familie? Immerhin gibt es dort viele schöne Krippenbilder. Jesus, Maria, Josef, gemütlich im Stall. Aber wo Jesus angefangen hat zu predigen, da tun sie irgendwie anders.
Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Ich möchte einfach drei Sachen rausnehmen aus diesem kurzen Text. Also, die Familie von Jesus ist nicht mega ermutigend. Sie wollen, dass er aufhört zu predigen. Obwohl, ich glaube daran, dass das Richtige gesehen ist. Sie wollen ihn von seiner Berufung zurückhalten. Und auch das kann uns passieren mit unserer lieblichen Familie. Die Familie von Jesus kommt nicht rein. Sie wollen ihm nicht zuhören. Sie wollen ihn nicht anhören. Sie haben einen anderen Fahrplan für Jesus, das Leben von Jesus. Und dort will ich einfach ermutigen, auch unsere Lebensplanung muss nicht dem Fahrplan von den Erwartungen von außen entsprechen. Wir müssen nicht alle Erwartungen erfüllen. Das ist nicht der christliche Fahrplan. Und man könnte ja auf die Idee kommen, dass Jesus jetzt frustriert sei von seiner Familie. Eine Familie brauche ich nicht. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Und das ist eigentlich mega spannend. Weil es wäre ja irgendwie verständlich. Jesus, seine Familie ist gerade ein bisschen mühsam und dann sagt man, fahrt weg. Aber Jesus hat und möchte Familie. Und vielleicht tut das ein bisschen heretisch, aber vielleicht braucht er auch eine auf dieser Erde. Aber die Familie sieht ein bisschen anders aus als das klassisch zu seiner Zeit. Und ich glaube auch klassisch heutzutage üblich ist. Und auf die letzten zwei Punkte, kommen wir immer wieder zurück. Also erstens, dass die normale Familie nicht der einzig gute und mögliche Lebensplan ist. Und zweitens, dass wir Familie brauchen, dass aber die Familie, an die Jesus daran denkt, ein bisschen anders aussieht, als die wir denken, wenn wir das Wort Familie hören. Ich möchte noch ein zweites Argument geben, zu der Frage, ob wir das sollen, oder ob das nützlich ist, den Fahrplan zu haben. Und das ist nicht biblisch, das ist mehr eine Beobachtung. Meine begrenzte Beobachtung sagt mir, dass der Fahrplan immer wieder funktioniert und immer wieder auch nicht. Und mit nicht funktionieren meine ich zwei verschiedene Versionen von nicht funktionieren. Einerseits kann sein, dass man keinen Partner oder keine Partnerin findet, dass die Person nicht heiraten möchte, dass man keine Kinder bekommt. Anja und ich sind recht robust dem Fahrplan bis jetzt gefolgt. Für die, die es noch nicht wissen, Anja ist schwanger. Irgendwie könnte man sagen, alles ist doch gut. Aber es hat einen Moment gegeben, da ist uns irgendwie so ein bisschen, haben wir einfach erahnen, wie schmerzhaft es ist, wenn das nicht klappt, was man darauf hofft. Letztes Jahr haben wir eine Fehlgeburt erlebt und haben gemerkt, was ist jetzt, wenn es nicht mehr klappt mit Kindern? Was wäre denn? Das ist ganz schlimm. Und es hat sich schlimm angefühlt. Aber jetzt nochmal ganz pragmatisch möchte ich ein bisschen motivieren. Es gibt Personen, die bleiben Single. Es gibt Paare, die bekommen keine Kinder. Und wenn wir so etwas sagen wie der Fahrplan, das ist der einzige Weg, wie das Leben gelingen kann, dann ist das Scheitern auf ganzer Breite. Und ich behaupte, wir leben immer wieder in einer Kultur und leben die Kultur immer wieder aktiv aus, wo das so kommuniziert. Das ist die einzige Art, wie das Leben gelingt. Aber in der Bibel lesen wir, dass das nicht so ist. Oder dass Gott das anders sieht. Und darum sollten wir als Kirche daran arbeiten, dass es Alternativen gibt zu diesem Fahrplan. Und daran sollen wir alle arbeiten, egal ob wir in Beziehung sind, allein sind, Kinder haben, keine Kinder haben. Und die Alternative sollte gute Alternative sein und nicht nur zweite Wahlen. Die andere Variante vom Nicht-Funktionieren ist auch ziemlich gemein, aber ein bisschen subtiler. Vielleicht ist man ja in einer Beziehung, in einer Ehe oder hat Kinder. Aber vielleicht merkt man, dass das nicht das Leben ist, wie man es sich vorgestellt hat. Dass es einem nicht erfüllt, nicht glücklich macht. Und da muss ja nicht einmal etwas falsch sein mit der Beziehung. Man hat vielleicht auch die Kinder mega gern. Aber vielleicht ist das gar nicht das Problem. Ich glaube, Teil von diesem Fahrplan ist eben auch das Versprechen, das hinter diesem Fahrplan steckt. Folge dem Plan und du wirst gut. Das Leben wird gut. Folge dem Plan und du wirst glücklich. Aber meine begrenzte Erfahrung sagt, das ist nicht so. Der Fahrplan kann zum Glück führen, glaube ich wirklich. Aber er muss nicht. Vielleicht ist das Leben gut so, aber vielleicht auch nicht. Und das ist eine andere Art von nicht funktionieren. Weil wenn wir im Kopf haben, dass wenn wir eine Freundin haben, wir sicher glücklich sind, dass wenn wir später eine Frau und zwei Kinder haben, dass wir sicher glücklich sind und es in einer Phase dann nicht Sinn, dann hat uns irgendwie das Leben betrogen. Dann sind wir enttäuscht von diesem Fahrplan, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von Gott. Und genau aus diesen zwei Gründen, die ich genannt habe, sollten wir über Alternativen nachdenken. Jesus sagt, dass wir Familie brauchen. Aber wir haben gesehen, dass das vielleicht etwas anderes bedeuten kann, als einfach Mami, Papi und Kind. Darum, wie kann denn Familie anders aussehen, Anna? Und weil das die schwierige Frage ist, übernimmt Anna da.
Danke schön, Luca. Genau. Ja, und weil das eine schwierige Frage ist, hole ich einmal ein bisschen aus. Und ich fange ganz am Anfang nochmal an, nämlich bei der Schöpfungsgeschichte. Dort hat es einen Vers, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben in der Predigtreihe, immer wieder mal. Und zwar lesen wir im ersten Buch Mose, im Kapitel 2, dass Gott etwas feststellt, was nicht gut gesehen ist.
Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß.
Genau, wir Menschen, wir sind nicht dafür gemacht, um unser Leben allein zu meistern. Wir brauchen Gemeinschaft, und zwar nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Gott wählt das Volk Israel aus, eigentlich einfach eine große Familie. Und mit denen zeigt er, wie er macht mit den Menschen unterwegs sein. Sie begleitet er auf ihrem Weg, durch die Wüste durch und so weiter. Später wählt Jesus die 12 Jünger aus. Und er redet in der Stelle, die Gianluca schon erzählt hat, davon, dass die Jünger, dass das seine Familie sind, die Leute, die nach seinem Willen handeln, die ihm nachfolgen. Und dann wiederum die erste Gemeinschaft von Christen, die erste Gemeinde, die eine große, große Ausstrahlung hatte, wo wir heute auch daran denken, weil Pfingsten ist, die werden auch sehr familiär beschrieben in der Apostelgeschichte. Das heißt nämlich,
alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam.
Genau. Und die Übersetzung Hoffnung für alle, die übersetzt der Vers sogar noch mal ein bisschen prägnanter.
Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam.
Genau, also gemeint sein bedeutet auch Familie sein. Und das merken wir nicht nur an den Bibelstellen, sondern an der ganzen Spruch vom Neuen Testament. Da ist zuerst mal die Rede vor Gott als Vater. Wir sind Gottes Kinder. Mitchristen und Mitchristinnen sind Brüder und Schwestern im Glauben. Und der Paulus, der redet von sich und vom Timotheus zum Beispiel, wo er eng mit ihm zusammen war, von Vater und Sohn. Also ganz viel Familienvokabular, das uns da immer wieder entgegenkommt. Christen sind also nicht einfach nur Freunde, sie sind auch nicht irgendwie Arbeitskollegen oder Geschäftspartner, nein, sie sollen Familie sein. Und ich glaube, so gesehen müsste eigentlich Pfingsten das größte Familienfest sein im Kirchenjahr. Weniger als Weihnachten oder Ostern. Weil an Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Jünger gekommen. Der Geist, der uns daran erinnert, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir alle zu dieser großen Familie gehören. Und das ist auch der Geist gesehen, der die erste Gemeinde so erfüllt hat und auch so schnell wachsen lassen hat. Und ich glaube, dass der verantwortlich war für die familiäre Atmosphäre, die so ausgestrahlt hat. Das würde heißen, über 2 Milliarden Christen, die es weltweit gibt im Moment, dass die alle zu einer großen Familie gehören. Und in einer Großfamilie ist man aber ja auch nicht mit allen gleich intensiv unterwegs. Da gibt es Cousins und Cousinen, die vielleicht weiter weg wohnen und man nicht so engen Kontakt hat. Und wiederum die Kleinfamilie in der Großfamilie, mit denen teilen wir ganz viel von unserem Alltag. Und auf die Kleinfamilie werden wir heute den Schwerpunkt legen. Und wir werden ein bisschen schauen, wie könnte so eine Kleinfamilie alternativ aussehen. Wenn man eben in die Zolli geht am Samstagnachmittag oder auch aufs Riesenrad oder in ein Museum, dann ist eine Kleinfamilie eigentlich immer sehr einfach definiert. Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und so ist das aber eine sehr einseitige Sicht, wie der Schalunka schon gesagt hat. Und mit dem wollen wir wieder auf den Fahrplan zurückkommen. Wir haben es hier vorher schon gehabt, den Fahrplan mit den verschiedenen Stationen. Und wir haben das bewusst genommen als Anfang von dieser Predigt, das Bild, weil das hat uns geholfen, unsere Gedanken ein bisschen zu sortieren im Vorfeld. Wir glauben, dass der Fahrplan eine Möglichkeit ist, wie unser Leben ablaufen kann. Aber eben nur eine. Und wo wir so darüber nachgedacht haben, was das heisst, als Familie unterwegs sein, da ist uns nochmal ein neues Bild gekommen dafür. Was wir hier anschauen, ist ein Fahrplan von einer Bahnlinie. Ein möglicher Fahrplan, aber die Realität sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Da ist immer noch eine rote Bahnlinie auf dem Bild. Aber es ist Teil von einem ganzen Netzwerk. Ein ganzes U-Bahn-Netz oder Tram-Netz, wenn man so will. Und in dem Schienennetz kommen diverse Stationen vor, die Stationen, die wir schon gehört haben. Und vielleicht aber auch noch ganz viele andere Stationen. Und nicht jede Linie fährt alle Stationen an, nicht jede Linie haltet in der gleichen Reihenfolge oder bei der gleichen Sache. Gewisse kreuzen sich mehrfach, andere einmal. Und ehrlich gesagt, es wäre ja auch ein bisschen dumm, wenn alle einfach mit der roten Linie fahren würden. Weil dann würden ganz viele Stationen würden vergessen gehen, nicht angefahren werden und ganz viel Potenzial wird verloren gehen. Was meinen wir mit diesen Stationen? Wir haben ein paar schon gehört, eine Beziehung starten, heiraten, Kinder kriegen, sind so Lebensmomente, die man als Stationen bezeichnen. Aber da gibt es auch noch andere. Eine Schulbesuch, eine Ausbildung, die man macht, eine Arbeitsstelle, ein Umzug an einen neuen Ort, wo man wohnen geht. Alle diese Entwicklungen, die das Leben so mit sich bringt. Und welche von diesen vielen, vielen Stationen ist denn jetzt Familie? Wir sind überzeugt, dass Familie mehr ist als einfach nur eine von den Stationen auf dem Liniennetz. Manche fahren sie an und andere nicht. Nein, Familie, das ist das Miteinander von Menschen. Das verbindliche und auch fürsorgliche Miteinander von verschiedensten Menschen, die an verschiedensten Punkten stehen auf dem Liniennetz. Und das können Leute sein, die gerade die gleichen Stationen anfahren, aber es können auch Leute sein, die nicht mehr ganz anders stehen. Und mit denen ich mich trotzdem verbunden fühle, vielleicht weil wir in der Vergangenheit ein Stück gemeinsam gefahren sind oder parallel zurückgelegt haben. Vielleicht ist man zusammen in der Schule, vielleicht haben wir eine Ausbildung miteinander gemacht, ein Hobby teilt und so Sachen schweissen zusammen. Und dann kann es auch passieren, dass Linien irgendwann nicht mehr parallel verlaufen und man sich trotzdem nicht aus den Augen verliert, weil man eben zusammengehört. Und das ist das, was wir meinen mit Familie. Für mich sind zum Beispiel Gianluca und Anja so Leute. Lange Zeit ist unser Leben sehr parallel verlaufen. Wir haben so dem gleichen Fahrplan gefolgt. Wir sind in die Schule gegangen, Primarschule, OS, Gymnasium. Am Sonntag sind wir hier in der Toki im Kinderclub, im Kinderprogramm, im Teenie-Club. Am Samstag haben wir Jungschi gemacht. Und je älter wir geworden sind, vielleicht auch das Studium, umso mehr Weichen haben sich unterschiedlich gestellt in unserem Leben. Und heute leben wir zwar alle in Basel, aber wir stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Wir haben unterschiedliche Herausforderungen und sind trotzdem noch miteinander unterwegs. Und wir geben einander Anteil an dem, was uns gerade beschäftigt, die Stationen, wo wir dran sind. Und das miteinander, das ist so eine Art Netz, wie das Schienennetz, wo Halt gibt, wo Sicherheit gibt und wo ganz viele Facetten vom Leben abdeckt. Mehr als nur das, was ich gerade auf meinem Fahrplan habe, mehr als nur das, was ich gerade dran bin. Und wir glauben, dass Familie so eben ganz viele verschiedene Formen kann annehmen kann. Je nachdem, wo wir gerade sind, in welchen Herausforderungen uns wir uns stellen, so sieht Familie ein bisschen anders aus. Und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt und darum haben wir gedacht, wir wollen gerne einige konkrete Beispiele nennen, was es denn kann heissen, Familie sein. Und der erste Bereich, wo ich möchte darauf eingehen, das ist das Thema Fest. Du hast vorhin schon mal gesagt, Familienfest. Ein grosser Bereich, der so traditionellerweise eben für die Familie reserviert ist. Was man macht an Ostern oder an Weihnachten, an Geburtstag, dann trifft man sich mit der Familie. Wenn wir aber jetzt Familie neu definieren oder andere Leute auch als unsere Familie bezeichnen, dann hat das auch einen Einfluss darauf, wie wir so Fest feiern. Und wenn wir dazu einladen, mit wem wir sie zusammen planen. Wir haben beide erlebt, schon als Kinder oder Teenies, wie schön es ist, wenn man zum Beispiel Weihnachten feiert mit einem etwas erweiterten Familientisch, wenn da noch andere Leute mitfeiern und mit am Tisch sitzen und man das nicht so eng sieht. Und heute sind wir in einem Alter, wo wir das selber gestalten, wo wir selber dürfen oder auch mich fragen, wie verbringen wir so Familienfeste. Und das ist ein Moment, wo ich merke, das ist so eine Erinnerung, immer wieder daran zu mir überlegen, mit wem möchte ich wirklich familiär unterwegs sein, mit wem möchte ich eng verbunden mein Leben teilen. Und mit wem will ich auch, wem will ich daheim anbieten, um so Sachen feiern, um so einen Moment geniessen. Und so wiederkehrende Sachen, eben Weihnachten, die einmal im Jahr kommt, das hilft mir, mir die Gedanken regelmäßig zu machen. Aber es gibt auch noch andere Momente, die Potenzial haben für ein Familienfest. Weil Familie sein bedeutet auch Anteil nehmen an dem, was mich gerade beschäftigt. Etwas mitzutragen und mich mitzufreuen oder auch Erfolg mitzufeiern. Und meine Familie, die hat Anteil genommen an meinen Erfolg oder Meilensteinen im Leben. Zum Beispiel sind meine Eltern mit mir an meine Maturfeier gekommen. Wir sind zusammen essen zur Feier von meinem Studienabschluss. Und ich glaube, wenn wir zusammen als Familie unterwegs sind, dann liegt ganz viel Kraft und auch Sagen drin, so Meilensteine miteinander zu teilen. Zum Beispiel erinnere ich mich nicht mehr wirklich gut an meine Maturfeier. Das ist, ich weiß, ich bin leer gewesen, aber ich habe nicht so viele starke Erinnerungen daran. Aber was mir viel mehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich am Abend nach meiner letzten Maturprüfung an ein Sommerlager gegangen bin, hier in der Toki. Und dass dort zwei gute Freundinnen von mir gewartet haben auf mich, mit den besten Muffins, die ich je gegessen habe. Also, ich glaube, ich habe seitdem nie mehr so gute Himbeermuffins gehabt wie damals. Und sie haben das gemacht, um sich mit mir mitfreuen auf die Maturprüfungen, die ich überstanden habe, der Meilenstein, der geschafft war. Und für mich war das so ein berührender Moment. Ich habe mich so gesehen gefühlt und geborgen gefühlt und es hat so gut getan, zu merken, dass ich das allein müssen schaffen, die Matur, aber das sind Leute, die sich mitfreuen. Und ich glaube, so gäbe es noch ganz viele andere Erfolge, die man auch könnte feiern. Eben Studienabschluss, eine bestandene Autoprüfung, Erfolg im Beruf oder in einem gewissen Alter von Freunden von Firmen gründen oder so. Auch das kann man feiern. Weiterbildungen, die bestanden sind und so weiter. Und ich glaube, wenn ich zurückdenke, ich glaube, wir haben nicht all diese Gelegenheiten wirklich gefeiert. Wir hätten noch mehr das können machen. Aber etwas, was wir auf jeden Fall gefeiert haben, ist letzten Herbst, wo Gianluca seinen Doktortitel hatte. Da haben wir auch so ein Fest gehabt, wo wir zusammen haben uns können freuen können, dass der Meilenstein geschafft war. Und dort haben wir uns bei dir daheim getroffen. Und das war dann nämlich auch schon das nächste Stichwort, das du etwas dazu sagst.
Ja, Stichwort ist daheim. Wenn wir über Familie nachdenken, dann denken wir oft über Personen nach, die zusammen wohnen oder mal zusammen gewohnt haben, wenn man so älter wird und nicht mehr bei den Eltern wohnt. Und Personen, die also nicht nur die grossen Feste zusammen feiern, sondern auch so die kleinen alltäglichen Herausforderungen zusammen meistern. Wenn es also eine klassische Familie ausmacht, dass sie zusammen wohnt, sollten wir das Gleiche auch für unsere alternative christliche Familie uns überlegen. Und ich glaube, wie das dann konkret aussieht, kann mega unterschiedlich sein. Ich denke, was mir wichtig ist beim Zusammenwohnen, ist, egal wie es dann praktisch aussieht, dass man so im Alltag zusammen unterwegs ist. Und bei Sachen zusammen unterwegs ist, wo man sonst nicht wäre. Das macht Wohnen zu etwas anderem, als jetzt einfach abmachen. Also zusammen essen, zusammen auf dem Sofa sitzen und jeder sein eigenes Buch lesen, zusammen einen Film schauen, zusammen kochen oder einkaufen und so weiter. Ich denke, wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie zusammen Wohnen für uns jetzt aussieht und wie es auch in Zukunft aussehen könnte. Und dabei denke ich, zusammen wohnen oder gemeinschaftlich wohnen ist viel mehr als einfach WG-Leben während dem Studium. Es kann einerseits muss es nicht nur während dem Studium sein und andererseits braucht es vielleicht auch ein bisschen mehr, um wirklich zusammen und nicht einfach nebeneinander wohnen. Aber dafür müssen wir vielleicht auch ein bisschen kreativ sein. Und ich glaube, es kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Aber zusammen wohnen kann damit anfangen, dass ich einem Freund, der vielleicht gerade eine schwere Zeit hat, einen Wohnungsschlüssel gebe und sage, sitze in meinem Wohnzimmer, nimm dir Tee, nimm dir etwas zu essen. Und vielleicht führt das dazu, dass man immer wieder mehr Zeit miteinander verbringt. Zusammen wohnen kann aber auch intensiver sein. Anja und ich leben gemeinschaftlich. Wir leben in einem normalen Mietshaus und zu unserer Gemeinschaft gehören eben die Hälfte, also genau die Hälfte von den Mietwohnungen. Und oft kocht jemand am Oben und man kann sich per App zum Znacht anmelden. Alle zwei Wochen haben wir so eine WG oben, so ein bisschen wie ein Hauskreisformat. Aber neben den Sachen, die so ein bisschen institutionell sind, gibt es auch sonst viele andere so Berührungspunkte. Man sieht sich hier und dort, in den verschiedenen Räumen und im Stegenhaus und so weiter. Und dass wir zusammen wohnen mit anderen Leuten, die auch gewisse hier sind, was mich freut, führt dazu, dass wir sehr oder eng mit gewissen Leuten unterwegs sind und dass wir über alles Mögliche reden, weil einfach Alltag ist. Und das sind die grossen theologischen Fragen, der kleine Alltag, die grossen Krisen, aber auch die kleinen lustigen Sachen. Und ich glaube, das ist auch ein Zusammen-Unterwegs-Sein, eine Familie sein zusammen. Ich habe noch zwei Punkte, die mir wichtig sind, so zum Zusammenwohnen als Inspiration. In unserer Gemeinschaft gibt es auch unterschiedliche Wohnformen. Also da gibt es einerseits zwei ganz klassische Weges, oder nicht ganz klassische, aber so ein bisschen klassischere Weges, aber dabei ist auch eine pensionierte Frau, die eine eigene Wohnung hat. Und Anja und ich haben so mehr oder weniger auch unsere eigene Wohnung. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie viel Platz brauche ich für mich oder als Paar oder als Familie in einer Gemeinschaft und wie viel kann ich auch teilen. Brauche ich eine eigene Küche oder nicht? Brauche ich ein eigenes Bad oder nicht? Und ich glaube, das muss man jetzt für sich selber herausfinden. Und der zweite Punkt ist, in einer Gemeinschaft wohnen ist nie ganz optimal. Das gilt bei uns für unser Haus, wie auch dafür, wie wir organisiert sind. Und trotzdem ist es wert, so etwas zu wogen. Glaube ich auf jeden Fall sehr fest. Es muss nicht alles perfekt passen, aber es muss genug Sachen gut passen. Und ich glaube, da muss man eine Mitte finden, wo man sagt, das ist gut, auch wenn es nicht ganz perfekt ist. Also einfach für euch, gerade ein bisschen jüngere von euch, als Ermutigung. Überlegt euch doch, wie eure Wohnform in Zukunft soll aussehen. Gehören da Freunde dazu, auch langfristig? Oder sind Freunde vor allem einfach Gäste? Was ist mit euren Eltern? Wohnt man da nebeneinander? Aber das sind sehr grosse Entscheidungen. Und dazu kommt Anna im nächsten Punkt.
Genau, der dritte Punkt, den man herausgreifen, das ist Lebensplanung oder Entscheidungen, was zu treffen gilt. Und immer wieder können wir eben an so Fragen, an so Moment im Leben weichen, wo wir uns stellen und Entscheidungen, die wir treffen dürfen oder auch müssen. Und wir sind herausgefordert, so einen Schritt aktiv anzugehen. Wir hier in der Schweiz, wir haben das Privileg, dass wir ganz besonders viele Optionen haben zum Aussuchen und wie wir unser Leben gestalten wollen. Und das ist nicht immer so einfach. Und in so einem Entscheidungsmoment bin ich immer sehr froh gewesen, verschiedenste Ideen auch mit meiner Familie können zu besprechen. Die Entscheidung für ein Studium zum Beispiel. Dort konnte ich mit meinen Eltern zusammen anschauen, wie das würde aussehen, wie das möglich wäre, was das für Auswirkungen haben würde auf Pendeln oder wo wohne ich und so weiter. Und in letzter Zeit bin ich mehr und mehr am Entdecken, wie wertvoll es ist, wenn man das eben auch mit der Alternative oder erweiterte Familie kann machen, so Entscheidungen treffen. Sie können mir die Entscheidungen nicht abnehmen, aber sie können mich darin begleiten und unterstützen und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es fängt zum Beispiel an bei der ganz einfachen Rückfrage. Du hast dir doch mal Gedanken über das oder jenes gemacht. Bist du schon weiter oder was denkst du gerade dazu? Es kann aber auch heissen, dass man einander anbietet. Hey, wenn du willst, können wir gerne mal zusammen ansitzen und eine Auslegeordnung machen und die verschiedenen Optionen anschauen oder schauen, was dir gerade durch den Kopf geht und wo du vielleicht Schwierigkeiten hast, um etwas zu entscheiden. Und wir geben unsere Senf dazu. Oder es kann auch heissen, dass jemand sozusagen im Familienchat schreibt, ich stand vor dieser oder vor jener Entscheidung, können dir für mich beten? Oder sogar können wir uns treffen und zusammen beten für das und zusammen über die Entscheidung beten, mit Gott reden, auf ihn hören. Und solche Momente, habe ich gemerkt, es braucht Mut, das anzufangen, aber ich habe erlebt, dass es unglaublich ermutigend ist und ich glaube für beide Seiten. So etwas schweißt zusammen und es macht Freude, um noch mehr miteinander unterwegs zu sein. Wenn ich meine Familie, meine Lebensentscheidungen mit einbeziehe, dann heisst das auch, dass ich mir überlege, welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen auf die Familie, wenn ich miteinander unterwegs bin. Auf was nehme ich Rücksicht wo setze ich meine Prioritäten. Und so ist Familie dann auch ein zusätzlicher Faktor, der auf Entscheidungen und meine Lebensplanung Einfluss nimmt und wo mir eben auch hilft, Prioritäten zu setzen oder Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch ganz viele andere Punkte, wo Familie eine Rolle spielt, oder?
Ja, wir haben jetzt die drei Sachen ausgesucht, die uns gerade jetzt in unserer Situation wichtig geworden sind, zum Verstehen, was Familie bedeutet und auch zu überlegen, wie sieht das alternativ aus. Aber Familie ist ja viel mehr als Fest zusammen feiern, zusammen wohnen und Entscheidungen zu diskutieren und zu treffen. Eigentlich sollten wir bei allem, das ist meine Überzeugung, sollten wir bei allem, was unsere klassische Familie ausmacht, wo wir sagen, das gehört in die klassische Familie, sollten wir uns überlegen, wie sieht das für unsere alternative christliche Familie aus? Wie sieht das ganz, ganz praktisch aus? Und darum wollen wir hier eine kurze Liste geben, einfach an Inspiration, wo ihr diskutieren dürft mit den Leuten, die ihr sagt, die sollen zu meiner Familie gehören. Familie sein kann bedeuten, dass man in den Ferien zusammen unterwegs ist. Das kann sein, dass man in ein Lager geht mit vielen Leuten, aber auch, dass man in kleinen Gruppen oder zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Familie sein kann bedeuten, dass man sich koordiniert im ehrenamtlichen Engagement. Man spricht sich vielleicht miteinander ab, man bezieht einander ein in das, was man macht. Familie sein kann bedeuten, dass man die Finanzen teilt. Das mache ich auf jeden Fall mit Anja. Und da kann es auch einfach mal ein Start sein, vielleicht bei gewissen Abrechnungen unter Freunden nicht ganz so präzise müssen abrechnen. Aber einfach, ich glaube, über das sollen wir auch reden. Familie sein kann bedeuten, dass man mehr körperliche Nähe hat. Einander zu umarmen oder vielleicht auch auf dem Sofa mal näher miteinander zu sitzen, muss nicht immer romantisch sein. Nur, das kann auch ganz einfach sein, dass man Familie ist. Familie sein kann bedeuten, dass man über Themen wie zum Beispiel Gesundheit miteinander redet. Man berotet sich vielleicht über Behandlungen, man steht miteinander schwierige Zeiten durch, gesundheitliche oder auch andere. Familie sein bedeutet eigentlich, dass man eine langfristige Perspektive miteinander hat. Wenn alles gut kommt, ist Familie ja eigentlich etwas fürs Leben. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwie es schaffen, in ein paar von diesen Punkten mehr Familie zu werden und zu sein. Und damit kommen wir wieder zurück zum Verkehrsnetz.
Genau, wir werden den letzten Teil unserer Predigt haben wir unter den Titel gesetzt, werden wir Verkehrsplaner. Also wir haben ganz viel von dem Liniennetz geredet jetzt oben und wir möchten euch und uns motivieren, aktiv unterwegs zu sein auf dem Schienennetz, das zu gestalten und so die Verkehrsplaner von unserem eigenen Leben zu werden. Was heisst das genau? Wir wollen unser Leben aktiv gestalten, aber dabei müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder bei einem strikten Fahrplan landen. Dass wir jetzt nicht einfach bei dem Bild vom Schienennetz sind und jetzt nehmen wir anstatt der roten Linie dafür die violette und dann ist das der ideale Fahrplan, den wir verfolgen müssen. Weil faktisch ist es ja auch nicht wirklich so, dass wir die Perspektive haben auf unser Leben, auf die Weichen, die vor uns stehen und Entscheidungen, so aus der Vogelperspektive, dass man genau sieht, wo welche Weichen wird anführen, sondern in unserem Alltag sehen wir eher das. Wir sind irgendwo auf einem Abschnitt unterwegs, wir sehen vielleicht die nächsten Signale oder die nächste Weiche, die nächste Haltestelle und viel mehr sehen wir noch nicht. Wir wissen nicht, in welche Richtung geht es weiter, wenn ich mich so oder so entscheide. Und darum ist es immer auch ein bisschen Wundertüte, was als nächstes kommt. Genau, und das Leben ist nicht so einfach, immer wieder passieren unvorhersehbare Sachen. Und darum ist es umso wichtiger, dass man ein klares Ziel vor Augen hat, zu wissen, welche Endstation peile ich an, oder in welche grobe Richtung bin ich unterwegs, welches Ziel will ich nicht verpassen.
Und wir haben gemerkt, wir sind überzeugt, dass das Ziel nicht ist, einen fixfertigen Plan zu haben. Vielleicht bekommen wir das langsam mit, egal ob es alternativ oder ganz klassisch ist. Ich glaube, wir brauchen hier eine grosse Offenheit fürs Leben. Und das ist teilweise anstrengend. Jesus sagt über seine Familie, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und so möchten wir motivieren, es geht darum, dass wir zusammen Gottes Reich bauen. Und dazu müssen wir nicht einen gewissen Fahrplan verfolgen, weder eine klassische noch eine Alternative. All das ist irgendwie zweitrangig, glaube ich. Wichtig ist, wir sollen Familie sein. Also einander lieben, einander unterstützen, einander tragen und so zusammen Gottes Reich leben. Und dazu brauchen wir eigentlich keinen fertigen Fahrplan, sondern einfach Gottes Geist, der uns führt. Heute ist Pfingsten. Vielleicht ist es euch aufgefallen, morgen ist so für die meisten arbeitsfrei. Und daran wollen wir eigentlich festhalten, dass Gott mit uns ist und dass drum dort, wo wir sind, Gottes Reich präsent ist.
Genau, was jetzt? Das ist jetzt noch nicht so ganz, ganz konkret, wie man es vielleicht manchmal gern hätte. Es ist noch sehr breit gefasst. Gottes Reich leben, was bedeutet das? Und es ist auch nicht ganz beliebig. Gott möchte wirklich mit uns unterwegs sein und in dieser grossen Offenheit wollen wir euch einfach zwei Aufträge mitgeben, sozusagen für eure persönliche Familienplanung. Das erste ist, überleg dir, mit wem du enger möchtest unterwegs sein. Welche Menschen sollen eine wichtige Rolle spielen? Wer gehört zu deiner christlichen Kleinfamilie? Wer gehört da dazu? Mit wem willst du so unterwegs sein? Und die zweite Überlegung, was ist denn der nächste Knotenpunkt, die nächste Weichenstellung in deinem Leben? Und wie kannst du dort mit dieser Familie unterwegs sein? Wie kannst du sie einbeziehen? Wie können sie dich dort drin unterstützen? Wenn wir nämlich den nächsten Knotenpunkt planen und dann auch so zusammen leben, dann bauen wir eben so ein Verkehrsnetz. So ein grosses, breites Netz, das wir vorher schon gesehen haben. Und das ist vielleicht nicht ganz so übersichtlich wie der einfache Fahrplan von der roten Linie. Und es wird auch nicht ganz bei allen genau gleich ausgesehen. Aber so ein Netz, das hat den Vorteil, dass es Halt gibt. Für mich, für andere. Und es gibt uns ein Zuhause, eine Sicherheit und trotzdem eine Freiheit. Amen.